So, hallo, dann fangen wir mal an. Also, ja, willkommen zum Vortrag Geschäftsprozesse in die Cloud, aber sicher und compliant. Ich bin Jan Jüllens vom Fraunhofer ISSC in Dortmund und ja, wir wollen uns eine Dreiviertelstunde lang unterhalten über vier Themen, die für sich genommen selber schon schwierig genug sind, nämlich Geschäftsprozesse, Cloud, Sicherheit und Compliance. Und dann auch noch die Kombination aus allen vier. Und genau gesagt möchte ich einige Arbeiten in mehreren Projekten vorstellen, die wir zurzeit am Fraunhofer ISSC durchführen, wo wir versuchen, Werkzeuge und Ansätze zu entwickeln, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Ja, das möchte ich in diesem Vortrag kurz tun. Wie immer, sicherlich klar, bitte Fragen gleich stellen, wenn Sie welche haben und nicht erst bis zum Ende warten. Dreiviertel Stunde ist ein relativ langer Vortrag und ja, wäre schön, wenn das so interaktiv wie möglich gehen würde und ich nicht einfach nur 45 Minuten lang reden muss. Kann ich auch machen, aber wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gleich fragen, dann ist es für alle interessanter. Also, Cloud und Sicherheit, also Cloud erstmal natürlich, ist nach wie vor ein großes Hype-Thema. Nach wie vor sehr großes Interesse natürlich in Unternehmen, zunehmend Cloud-Angebote einzusetzen, aus Kostengründen und auch Flexibilitätsgründen. Allerdings gibt es eben da auch Herausforderungen, die dazu führen, dass andererseits viele Unternehmen eben doch dann wieder davor zurückschrecken, Cloud-Angebote in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Statistiken und Umfragen, um rauszubekommen, warum denn das so ist, obwohl, also trotz der Vorteile, die Cloud unbestreitendermaßen ja haben, also wie gesagt Kosten und Flexibilität. Und hier sehen wir einige hauptsächlichen Gründe, die eben potenzielle Cloud-Nutzer bislang davon abhalten, tatsächlich Cloud doch zu nutzen. Und ganz oben hier natürlich eben Security, drei Viertel der in dieser Studie Befragten haben Security als den Hauptgrund genannt, warum sie halt eben aktuell noch Probleme beim Einsatz von Cloud Computing Angeboten sehen. Dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe von anderen Herausforderungen und Problemen. Aber ein zweiter Punkt, auf den ich auch in diesem Vortrag eingehen möchte, Regulatory Requirements, also zu Deutsch hätte ich beinahe gesagt Compliance, auch nicht viel deutscher. Das heißt also eigentlich nur eben die Einhaltung von Regularien und Gesetzen und insbesondere der Nachweis, dies zu tun. Und auch das ist halt eben beim Einsatz von Cloud Computing Angeboten eine Herausforderung. Und genau, mit diesen, insbesondere diesen beiden Herausforderungen, also Security und Compliance im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud bei der Unterstützung von IP-geschützten Geschäftsprozessen, wollen wir uns halt eben jetzt in diesem Vortrag näher beschäftigen. Also erstmal Thema Sicherheit. Was gibt es denn hier überhaupt für spezifische Sicherheitsprobleme? Je nachdem, wen man fragt, ist das Thema Cloud eigentlich gar keine so neue Idee. Das ist zwar eigentlich erst seit 2-3 Jahren als Begriff in aller Munde, aber letzten Endes die Technologien, die eingesetzt werden, zum großen Teil sind ja schon sehr viel länger oder auch die grundlegenden Ideen, nämlich dass man halt IT-Ressourcen mietet und outsourced, das gibt es schon lange natürlich. Was vielleicht auf der technischen Ebene so ein bisschen neuer ist, ist die Idee der Virtualisierung. Das heißt also, dass man Betriebssysteme relativ flexibel über physikalische Knoten im Netzwerk verschieben kann. Das macht aus Anbieterseite den Einsatz von Cloud oder das Angebot von Cloud-Systemen natürlich einfacher und flexibler. Aber ansonsten sind Clouds natürlich zum großen Teil basieren auch auf Technologien, die wir schon längere Zeit kennen. Nichtsdestotrotz gibt es hier eben besondere Sicherheitsherausforderungen. Das heißt also, die Punkte, die hier genannt sind, die sind natürlich jetzt nicht exklusiv relevant nur für Clouds, sondern bei jedem Punkt könnte man sagen, aber den habe ich doch auch, wenn ich einfach klassisches Outsourcing mache beispielsweise oder bei vielen von den Punkten. Aber beim Cloud Computing häuft sich das halt und diese Punkte haben halt eben eine größere Bedeutung letzten Endes. Also Fehlerangriffe von Mitarbeitern des Providers, natürlich eigentlich immer das, was ich beim Outsourcing habe und insbesondere dann eben auch bei Cloud. Angriffe von anderen Kunden. Das ist jetzt vielleicht bei etwas Cloud-spezifischer, weil das halt eben ein Angebot ist, wo, wie gesagt, die Ressourcen virtualisiert über physikalische Knoten verteilt werden, auch flexibel verteilt werden. Das heißt also prinzipiell erstmal zumindest theoretisch eine größere Angriffsfläche, vorausgesetzt, man kann aus einer virtuellen Maschine eine andere angreifen, was natürlich normalerweise nicht möglich sein sollte. Ab und zu sieht man in Nachrichten, dass die Sicherheitsforscher da Angriffsstellen gefunden haben, die natürlich anschließend auch repariert werden. Gut, also das ist ein prinzipielles Problem, was man halt eben nicht hat, wenn man nicht in der Cloud arbeitet. Dann Angriff auf Verfügbarkeit, auch das vielleicht eher cloud-spezifisch. Die Idee bei einer Cloud ist ja natürlich letzten Endes, wie gesagt, flexible und kostengünstige Verwendung von Ressourcen. Das bedeutet aber auch aus Sicht des Cloud-Anbieters, dass diese Ressourcen natürlich auch tatsächlich effizient eingesetzt werden müssen. Das heißt, die Idee ist wie üblich, dass nicht alle Cloud-Kunden zu jedem Zeitpunkt eine Lastspitze haben werden, sondern dass sich die Lastspitzen verteilen werden über das Jahr hinweg oder über den Tag hinweg. Das heißt aber umgekehrt, wenn es doch dazu kommen würde, dass alle Lastspitzen halt zu einem Zeitpunkt zusammenkommen, dann hat man ein Problem mit der Verfügbarkeit. Das ist beinahe per Definition so bei Cloud. Wenn die Cloud so ausgelegt wäre, dass das kein Problem wäre, dann hätte man eben auch keine Effizienz und keine Kostengewinne. Das heißt also, das ist die Kehrseite der Medaille, die man beim Cloud Computing immer hat. Und Sicherheit heißt in dem Zusammenhang, dass das insbesondere auch Angreifer versuchen können auszunutzen, eben die Verfügbarkeit der Cloud-Ressourcen zum einen, die Cloud halt eben überzustrapazieren an einem Zeitpunkt, aber natürlich auch der Zugriff auf die Cloud-Ressourcen, typischerweise ja natürlich über das Internet beispielsweise, wenn dieser Zugriff halt eben durch einen Hackerangriff beeinträchtigt wird, dann hat man natürlich auch Probleme, an seine Daten und Prozesse zu kommen. Fehler bei Zuteilung und Management von Cloud-Ressourcen, auch das vielleicht eine Sache, die eher spezifisch ist für das Thema Cloud und weniger stark beim allgemeinen Outsourcing der Fall ist, insbesondere auch Missbrauch der Verwaltungsplattform hängt damit eng zusammen. Wenn es ein Hacker schafft, sich in die Verwaltungsplattform einzuhacken, dann kann er natürlich auch die Punkte darüber halt beeinflussen, also eben beispielsweise Zuteilung von Cloud-Ressourcen kann er dann eben beeinflussen auf negative Art und Weise. Angriffe unter Nutzung von Web-Services, insbesondere dann, wenn halt aus der Cloud heraus Web-Services angeboten werden und beispielsweise ein Hacker versucht, die angebotenen Web-Services dann wieder einzusetzen, um andere Teile der Cloud anzugreifen. Das geht zum Teil zumindest theoretisch auch. Und eine andere Sache, Probleme bei der Vertragsgestaltung, das hat man natürlich im Prinzip immer, wenn man Outsourcing betreibt, aber im Cloud-Bereich gibt es dann nochmal besondere Probleme, auf die ich auch noch näher eingehen darf. Mittlerweile gibt es da auch schon ganz gute Literatur dazu, natürlich auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die haben in den letzten Jahren da einige Papiere rausgegeben, die dazu, was man eigentlich beachten sollte, wenn man Clouds einsetzen will, aus Sicht der Sicherheit. Gut, also soweit zur Sicherheit. Zweiter Punkt, wie gesagt, Compliance. Wird Ihnen sicherlich bewusst sein, heutzutage eine steigende Anforderung, die Einhaltung von Regulierungen nachzuweisen, teilweise in verschiedenen Domänen, beispielsweise Finanzbereich, bei Versicherungen, Solvency II steht auf der Tagesordnung, Bankenbereich, Basel III ist in Vorbereitung, auch im Gesundheitsbereich, beispielsweise Medizinproduktegesetz, Pharma, das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz aktuell. Aber man hat natürlich auch Regulierungen, die branchenübergreifend sind und beispielsweise halt eben Datenschutzanforderungen, das heißt also nicht nur branchenspezifische Regulierungen. Zweitens halt eben steigender Bedarf oder steigende Erfordernis halt, die Einhaltung der Compliance auch tatsächlich nachzuweisen. Das kann halt eben sehr aufwendig sein, diesen Nachweis tatsächlich zu führen und bringt natürlich auch eben Anforderungen an die Geschäftsprozesse mit und die IT-Infrastrukturen, die tatsächlich auch zum Einsatz kommen. Das Ganze ist eine komplexe Angelegenheit, unter anderem, weil die verschiedenen Vorgaben auch in wechselseitigen Abhängigkeiten sich befinden. Da habe ich gleich nochmal eine Folie dazu, die das so ein bisschen veranschaulicht. Und natürlich das Ganze bei komplexen IT-Systemen auch zunehmend komplexer wird. Und wie gesagt, im Cloud Computing ergeben sich da zum einen besondere Anforderungen in Hinsicht auf die Compliance. Da habe ich gleich nochmal eine Folie dazu. Beispielsweise halt eben das Thema Datenschutz. Ich darf nicht einfach personenbezogene Daten von deutschen Personen außerhalb Europas so ohne weiteres verarbeiten lassen. Das ist normalerweise nicht durch das Datenschutzgesetz ohne weiteres zulassen. Gibt es auch Ausnahmemöglichkeiten, Stichwort Safe Harbor, eine Vereinbarung mit den USA. Aber im Allgemeinen muss man halt erstmal aufpassen. Also es gibt besondere Regularien, die für Clouds halt eben drin relevant sind. Dann gibt es bestimmte besondere Szenarien der Compliance, des Compliance-Nachweises, da habe ich gleich nochmal eine Folie dazu. Und Clouds sind natürlich eine besondere Herausforderung, insofern als sie selber eben eine komplexe IT-Infrastruktur darstellen. Also wenn es insgesamt schwierig ist, Compliance in komplexen IT-Infrastrukturen nachzuweisen, dann gilt das natürlich besonders eben auch für Clouds. Gut, also Sicherheit und Compliance. Dann die nächste Frage vielleicht, wie verhalten die sich zueinander? Stehen Sicherheit und Compliance auch in Verbindung möglicherweise? Und das, hier habe ich eine Folie dazu, die versucht ein bisschen zu erklären, wie da die Beziehung ist. Hier oben an der Spitze dieser Pyramide halt eben die Compliance-Regularien, das heißt also allgemeine Compliance, Sarbanes-Oxley beispielsweise, Aktiengesetz und verschiedene andere Gesetze, Kreditwirtschaftsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz sowie Mindestanforderungen an das Risikomanagement im Versicherungs- oder Bankenbereich. Das sind jetzt hier teilweise branchenübergreifende Regularien oder branchenspezifische Regularien. Basel II, Solvency II hatte ich schon angesprochen. Und hier an der unteren Ebene hat man die Sicherheitsanforderungen, die ja zum großen Teil auch in Standards und Regularien zu finden sind. Also beispielsweise Sicherheitsstandards wie 27000X oder eben das DSI-Grundschutzhandbuch, das ich schon angesprochen hatte. Und die Beziehung ist jetzt letzten Endes, dass sich diese abstrakteren Regularien sich letzten Endes auf die konkreteren technischen Sicherheitsregularien abstützen, weil in diesen abstrakten Regularien halt jeweils gesagt wird, dass man in bestimmter Hinsicht halt den aktuellen Stand der Praxis folgen muss und natürlich unter anderem auch sicherstellen muss, dass die Systeme sicher sind. Und was der aktuelle Stand der Praxis ist, das findet sich halt eben in den Sicherheitsstandards, die hier genannt sind. Insofern die Sicherheitsstandards halt eben natürlich sehr viel näher an dem System und auch an der Technik und die Compliance-Regularien sehr abstrakt, wo es zum Teil sogar ziemlich schwierig ist, da halt überhaupt die Beziehung zu identifizieren, weil die einfach so abstrakt sind. Aber eben, Nein, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, genau. Das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit an der Stelle. Genau, halt mehr hier in der Mitte. Ja. Gut, genau, und jetzt hier nochmal die schon erwähnte Folie, wo ich jetzt ein bisschen versuche zu veranschaulichen, was ich vorhin mit Komplexität der Compliance-Regularien gemeint habe. Wir haben jetzt hier mal den Spaß gemacht, ausgehend von einem Paragraphen in MRISC VA, also Mindestanforderungen an das Risikomanagement im Versicherungsbereich. Da haben wir uns mal einen dieser Paragraphen in dem Regularium angeschaut, Paragraph 10, und zwar auch nur einen Ausschnitt daraus. Der hängt da oben, man kann es jetzt schlecht sehen, weil der Klima leider so ein bisschen im Dunkel produziert hier. Also das ist MRIS Paragraph 10. Und das, was jetzt hier visualisiert wird, ist im Prinzip, dass wenn man da mal reinschaut und sich diesen Absatz durchliest, dann wird man feststellen, dass in dem Text selber auch auf andere Regularien Bezug genommen wird. Es war auf eine Art und Weise, die letztendlich dazu führt, dass wenn man nachweisen will, dass man compliant zu dem Paragraph 10 MRIS ist, dass man sich dann erstmal auch anschauen muss, was in den referenzierten Regularien drinsteht, weil die halt eben notwendig sind, um diesen Paragraph 10 auch zu erfüllen. Und das haben wir uns jetzt hier mal ins Spaß gemacht, dass zumindest teilweise uns da durch zu navigieren. Also beispielsweise wird da Bezug genommen auf glaube, das VAG, Versicherungsaktiengesetz an der Stelle, einen bestimmten Paragraph daraus, der wird halt eben in diesem Paragraph 10 immer referenziert. Wenn man da dann reinschaut, dann landet man bei einem Paragraphen im HGB, also Handelsgesetzbuch 257, und wenn man da reinschaut, dann werden auch andere Paragraphen im HGB verwiesen, und naja gut, da hängt dann eben so ein ganzer Rattenschwanz daran. Hier hat man auch nochmal das Wertpapierhandelsgesetz, was da noch irgendwie verlinkt ist. Ja, hier unten auch nochmal. Ja, und Investmentgesetz gibt es auch noch und dann irgendwo noch eine EG-Richtlinie. Also ja, das Ganze, wie man sieht, sehr komplex und ja, das Ganze eben manuell zu durchforsten ist halt eben eine Herausforderung und ja, das war eben Motivation für uns zu überlegen, ob man diesen komplexen Prozess des Nachweises halt eben versuchen kann, durch Werkzeuge zu untermauern und da Hilfe anzubieten. Gut, also soweit zur Komplexität der Compliance-Regularien. Dann hatte ich vorhin auch schon erwähnt, die Cloud bringt hinsichtlich Compliance dann nochmal besondere Szenarien mit sich. Der Punkt ist jetzt hier, normalerweise muss man halt einfach in Anführungszeichen nachweisen, dass das eigene Unternehmen compliant ist. Wenn man jetzt aber eben einen Teil der IT-Infrastruktur outsourced in eine Cloud, und natürlich typischerweise die Sicherheit der IT-Infrastruktur eben relevant ist für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben, dann ist man auf einmal irgendwo auch dafür verantwortlich, dass der Cloud-Anbieter eben die Sicherheitsrichtlinien auch einhält, die er eben verspricht einzuhalten. Und aus dieser Verantwortlichkeit kommt man so schnell auch erstmal nicht heraus, sondern da ist das Unternehmen eben nach wie vor selber in der Verantwortung, zumindest stichprobenartig zu versuchen, zu überprüfen, dass der Cloud-Anbieter auch tatsächlich die Sicherheitsanforderungen einhält, die angeblich eingehalten werden. Das heißt also, dadurch, dass der Cloud-Kunde jetzt einen Teil der Infrastruktur in die Cloud outsourced, ist er damit jetzt nicht die Compliance-Anforderungen losgeworden und hat sie auch noch ausgesourced, sondern die Verantwortung liegt nach wie vor beim Kunden. Das heißt also, aus Sicht des Kunden gegenüber der Cloud muss sichergestellt sein, dass die Prozesse in der Cloud, die Sicherheit herstellen sollen, eben tatsächlich auch so umgesetzt sind, wie das behauptet wird. Und zum anderen muss der Kunde natürlich auch aufpassen, dass er überhaupt aus Sicht der Compliance in der Lage ist, die Geschäftsprozesse überhaupt in die Cloud auszulagern. Da wieder eben das Stichwort Datenschutz, wie gesagt, personenbezogene Daten von Deutschen können nicht einfach so außerhalb Europas verarbeitet werden, von Ausnahmen abgenommen, ausgesehen. Das heißt also, da muss man teilweise bei der Auslagerung der Geschäftsprozesse schon aufpassen, wenn die halt eben mit personenbezogenen Daten arbeiten, dass man auf jeden Fall aufpassen muss, wo denn die Cloud letzten Endes sitzt. Das ist eine Aussage, die man teilweise von dem Cloud-Anbieter bekommen kann, teilweise aber eben auch nicht, und da muss man eben genau aufpassen. Aber eben auch in der umgekehrten Sicht gibt es da dann halt eben Compliance-relevante Szenarien. Aus Sicht des Cloud-Anbieters muss natürlich auch sichergestellt werden, dass der Kunde da keinen Unsinn einstellt in der Cloud, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Es ist eine zumindest theoretische Möglichkeit, könnte darin bestehen, dass ein Cloud-Kunde versucht, aus der eigenen virtuellen Maschine heraus die Cloud anzugreifen oder andere virtuelle Maschinen anzugreifen, solange es da halt eben Schwachstellen gibt. Und da muss aus Sicht des Cloud-Anbieters natürlich auch sichergestellt werden, dass der Kunde eben auch die Compliance einhält. Gut, also insofern halt eben, das sind Szenarien, die jetzt in gewisser Weise schon eben neu sind, die man eben auch nur beim klassischen Outsourcing nur teilweise hatte und wo man jetzt eben halt ein bisschen aufpassen muss. Gut, das die ganzen Herausforderungen aus unserer Sicht freien eigentlich danach, dass man gerne Werbeunterstützung hätte, um bei diesen Herausforderungen zu helfen, weil, wie gesagt, der manuelle Nachweis der Compliance eben so aufwendig ist, das Ganze, die Daten zu erfassen erstmal und tatsächlich eben auch die Compliance-Eigenschaften dann eben zu prüfen, ist beides aufwendig. Und in dem Bereich gibt es natürlich auch schon sehr viele Angebote, also ein Markt, der laut Forrester halt eben auf über 1 Milliarde Dollar weltweit geschätzt wird, also sehr viel Bedarf. Wobei eben bislang der Schwerpunkt der Softwarewerkzeuge, die da im Angebot sind in dem Bereich, halt darin bestehen, halt eben die manuelle Dokumentation, die man im Rahmen der Compliance-Nachweise machen muss, zu unterstützen. Und da, ja? Also
Compliance-Kontakte haben wir auch da, dass wir uns passen.
Ja.
Wobei das für viele Sachen fühlt sich ja auch gar kein Werkzeug oder was automatisch fühlt sich ja gar nicht an. Das
ja.
Brauche ich jetzt mal. Also, aber da wir das jetzt trainieren, ziehen wir ja bestimmt auch bestimmte Aspekte ab, wo das schon gut denkbar wäre. Und,
genau, das ist richtig. Ja, also erstens in der Tat, worauf ich jetzt hinaus will, auf dieser Folie schon, ist eben Richtung Automatisierung. Also das Ziel unserer Arbeiten in dem Projekt, das ich hier vorstellen möchte, ist eben zu versuchen, in Richtung von Automatisierung zu kommen. Ich sehe das aber genauso wie Sie, dass das sicherlich nicht in allen Fällen möglich sein wird und vermutlich auch sinnvoll sein wird. Genau, ja, also das macht natürlich besonders viel Sinn an der Stelle, wo man überhaupt erstmal bei der Technik begriffen ist. Das heißt also beispielsweise die Geschäftsprozesse, die tatsächlich ausgeführt werden, zu versuchen anhand der Logdaten zu überprüfen, dass die auch tatsächlich konform sind mit dem, was beispielsweise in der Geschäftsprozessdokumentation zu finden ist. Also da, das wäre ein Punkt, wo man sagen würde, da befindet man sich so auf der Technikebene. Und da macht es Sinn, also erstens würde das keiner manuell machen wollen oder können, das wäre viel zu kompliziert. Zweitens ist man da ohnehin auf der Ebene der Technik, wenn man eben anfängt mit den Logdaten und da versucht, die Compliance zwischen den ausgeführten Geschäftsprozessen und der Dokumentation herzustellen. Und ja, das ist so ein klassischer Punkt, wo wir halt eben beispielsweise ansetzen. Aber ja, aber ich sehe das genauso wie Sie, dass das halt nicht realistisch ist, jetzt zu sagen, wir können jetzt irgendwie das gesamte Compliance-Thematik automatisieren, das ist nicht selbstverständlich. Oder auch nicht wichtig. Ja, aber auf diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, da werde ich eben auch noch näher eingehen auf den folgenden Folien. Gut, also ja, allgemein aber ja, eben ja, bislang vor allem manuelle Dokumentation unterstützt. Das gilt halt eben nicht nur für Compliance im Allgemeinen, sondern insbesondere halt eben auch für das Thema Sicherheitsrisiken, die eben wie gesagt sehr eng mit dem Thema Compliance zusammenhängen. Und da haben wir auch einmal eine Studie durchgeführt, um da herauszubekommen, wie da aus Sicht der Anwender die Situation ist. Und ja, das hat uns auch dazu geführt, eben als eine Motivation zu geben, was wir hier vorstellen. Gut, also soweit halt eben zu den Herausforderungen in dem Bereich. Und ja, jetzt möchte ich halt im Hauptteil des Vortrages auf einige Lösungen eingehen, die wir halt eben in zwei Projekten zurzeit erarbeiten, wo wir halt eben versuchen, Werkzeuge zu entwickeln und Ansätze zu entwickeln, die einem eben bei diesem Problem helfen kann. Also erstmal allgemeine Idee, haben wir gerade schon kurz angedeutet. Ziel ist es halt eben in Ausschnitten des Compliance-Nachweisprozesses gezielt zu versuchen, Werkzeuge einzusetzen und zwar auch nicht nur Werkzeuge, die eben nicht nur den manuellen Prozess unterstützen, sondern eben soweit wie möglich Teilaufgaben in dem Compliance-Prozess auch zu versuchen zu automatisieren. Motivation dafür, das zu tun, das gibt verschiedene Motivationen. Zum einen, dass man auf der Basis dann Analysen durchführen kann, die man manuell gar nicht durchführen könnte, weil die einfach zu aufwendig wären, beispielsweise halt eben Vergleich der Logdaten oder Vergleich der tatsächlich ausgeführten Geschäftsprozesse auf Basis der generierten Logdaten mit der Dokumentation. Das würde man manuell gar nicht machen wollen. Zweitens halt auch zu versuchen, halt eben den Prozess, ja, letzten Endes auch Arbeit einzusparen, indem man möglichst viele Schritte des Compliance-Nachweises automatisiert. Und drittens auch generell die Verlässlichkeit der Ergebnisse zu erhöhen, weil ansonsten, wenn man den Nachweisprozess komplett manuell durchführt, dann ist die Korrektheit des Ergebnisses natürlich davon abhängig, dass derjenige, der das manuell gemacht hat, da eben auch sorgfältig gewesen ist und nichts übersehen hat. Und da ist natürlich auch so, je mehr ich das automatisieren kann, desto größer ist das Ergebnis dann eben nachvollziehbar und überprüfbar und ich kann genau hinschauen, was denn wirklich genau überprüft worden ist. Bei der manuellen Nachweis muss ich immer damit rechnen, dass da vielleicht nur Stichproben genommen worden sind, bei der Betrachtung der Dokumentation beispielsweise. Gut, also soweit zur Motivation. Und gut, um halt eben den Nachweis oder zumindest einen Teil der Aktivitäten im Rahmen des Nachweises zu automatisieren, brauche ich natürlich zunächst einmal Artefakte, die ich tatsächlich auch automatisch verarbeiten kann. Da ist natürlich das Ziel, mit Artefakten zu arbeiten, die ohnehin halt im Unternehmen vorhanden sind. Das Ziel ist es ja nicht, jetzt den Aufwand zu erhöhen durch Einsatz der automatischen Werkzeuge, sondern den Aufwand letzten Endes eben zu verringern. Und an Artefakten, die vorhanden sind und mit denen wir eben tatsächlich teilautomatisiert arbeiten können, sind eben beispielsweise textuelle Dokumentationen der Geschäftsprozesse, dann teilweise Software- und Geschäftsprozessmodelle, soweit die halt eben vorhanden sind. Zum Teil wird ja eben tatsächlich auch heutzutage modelliert, Geschäftsprozesse werden zumindest teilweise modelliert, Softwarearchitekturen modelliert mit Notationen wie halt eben UML oder WPMN. Das hat man jetzt nicht immer, aber was man oft hat, sind textuelle Dokumentationen der Geschäftsprozesse oder Architekturen. Und was man eigentlich immer hat, sind die Logdaten, die produziert werden, wenn die Geschäftsprozesse ausgeführt werden. Und mit diesen Artefakten wollen wir halt eben arbeiten und auf der Basis versuchen, soweit wie möglich eine automatisierte Analyse durchführen zu können. Gut, das Projekt, in dem wir halt an diesen Ansätzen arbeiten, das wird jetzt hier auf der Folie kurz vorgestellt, als ein Projekt als Secure Cloud, wird unterstützt vom BMBF und hat eben jetzt genau das Ziel, halt eben Softwarewerkzeuge zu entwickeln, die eben den Prozess des Compliance-Nachweises im Kontext des Einsatzes von Cloud-Computing-Systemen halt zu unterstützen, und zwar aus zwei Sichten. Genauer gesagt sind es auch zwei Projekte, einmal aus der Sicht des Cloud-Kunden, der eben in der Verantwortung ist, sicherzustellen, dass bei der Migration von Geschäftsprozessen in eine Cloud Compliance und Sicherheit eingehalten werden. Dafür entwickeln wir Ansätze, und aus der anderen Sicht gesehen, aus Sicht des Cloud-Anbieters, für den ist natürlich wichtig, nachweisen zu können, dass die Cloud und die Cloud-Prozesse tatsächlich auch Sicherheits- und Compliance-Garantien einhalten. Und auch aus der Sicht entwickeln wir Werkzeuge, um diesen Prozess zu unterstützen. Unter Verwendung halt eben von der Analyse von den Artefakten, die ich gerade schon erwähnt habe, Business Process Mining arbeitet auf Logdaten, komme ich später noch darauf zurück, was damit genau gemeint ist, oder halt eben beispielsweise die Analyse von Geschäftsprozessmodellen oder von textuellen Dokumentationen. Gut, das, was wir jetzt entwickeln, ist hier jetzt erstmal als Überblick zu sehen, relativ komplex. Ich werde jetzt hier auf dieser Folie nicht jedes Einzelteil erklären, aber kommen auf einige Teile davon halt eben auf den folgenden Folien noch zurück. Idee ist aber dabei halt eben eine Werkzeuginfrastruktur zu entwickeln, die halt eben den Compliance-Nachweisprozess unterstützt. Und zwar an ausgewählten Stellen, wie gesagt, eben auch automatisiert unterstützt. Also soweit wie möglich versucht, die einzelnen Schritte im Rahmen des Compliance-Nachweises zu automatisieren, wobei eben, wie schon diskutiert, das eben nicht vollständig bei allen Schritten möglich sein wird, aber wir versuchen halt, das eben in Einzelschritten soweit möglich zu tun. Ja, das heißt also jetzt erstmal ganz konkret Sicherheitsregularien, die wir jetzt eben unserem Werkzeug besitzen. Da hatte ich vorhin ja schon einige Beispiele auf der Folie gegeben. Natürlich können wir uns jetzt nicht auf einen Schlag um alle Regularien kümmern, die es so gibt, das natürlich für sich genommen wieder sehr komplexe Regularien sind, haben wir vorhin auch schon gesehen. Und das halt eben mit Werkzeugunterstützung zu versehen, ist schon einiges an Aufwand. Deswegen haben wir uns erstmal auf einige ausgewählte Regularien da konzentriert. Zum Thema IT-Sicherheit, IT-Grundschutzkatalog und verschiedene Sicherheitsstandards. Dann Thema Compliance, und zwar das Bundesdatenschutzgesetz und halt eben die MRSVA aus dem Verwaltungsbereich, sowie halt nochmal ein Sicherheitsstandard, wie ISO 27000X, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte. Gut, also soweit Überblick über die Lösung. Dann wollen wir uns jetzt mit zwei Teilaspekten der Lösung, die wir entwickeln, näher beschäftigen. Einmal die Auswertung der Artefakte, die ich gerade angesprochen habe, und automatische Validierung. Später auch nochmal ganz kurz zum Thema automatisierte Datenerhebung aus Drittsystemen. Aber erstmal diese Abschnitte, der sich auch noch interessiert, sind zwei Unterabschnitte. Zum einen die Architekturebene, das heißt also, wie kann man Analysen auf Basis einer Architekturmodellierung des Cloud-Systems durchführen, also aus Sicht des Cloud-Anbieters. Und zum anderen halt die Geschäftsprozesse, beispielsweise auf Basis einer Geschäftsprozessmodellierung. In diesem Fall halt eben aus Sicht des potenziellen Cloud-Kunden. Wie kann man da die Geschäftsprozessmodelle analysieren auf Einhaltung von Sicherheit und Compliance? Und da haben wir halt ein Werkzeug entwickelt, das eben diese Analysen unterstützt. Das also beispielsweise halt eben Analysen durchführen kann auf Basis von Geschäftsprozess und Software-Architektur-Modellen. Hier kurz ein paar Informationen dazu. Es ist ein Open-Source-Werkzeug. Also wer da ein Interesse hat, kann sich auch das gerne näher anschauen unter dieser Webseite da und auch gerne einsetzen. Entwickelt als Eclipse-Plugin man kann natürlich integriert mit etablierten Modellierungswerkzeugen. Sie hat natürlich nicht den Anspruch, da jetzt einen neuen Editor für diese Modelle zu entwickeln, sondern man kann sozusagen seinen Lieblings-Editor verwenden, die Modelle erstellen, in unser Werkzeug hochladen und dort halt eben die Analyse durchführen. Hier sieht man einen Screenshot und einen Screenshot von der Webseite, die auch verlinkt ist. Also wie man sehen kann hier, sieht man hier ein sehr einfaches Geschäftsprozessmodell und es gibt verschiedene Fenster, in denen man Einstellungen vornehmen kann hinsichtlich der Analysen, die durchgeführt werden sollen. Da geht es eben beispielsweise um eine BTMN-Analyse, das heißt also eine Analyse eines Geschäftsprozesses, der in BTMN modelliert wurde, auf Sicherheitseigenschaften und hier unten bekommt man dann eben das Ergebnis der Analyse. Einzelheiten kann man jetzt hier natürlich nicht sehen, aber ich gehe nachher nochmal kurz darauf ein, was da passiert. Gut, hier nochmal eine andere Sicht auf das Werkzeug, nämlich die Architektur bzw. der Workflow, der hier vorgesehen ist. Also hier das Werkzeug, was ich gerade erwähnt hatte, Charisma. Die Idee ist, dass wir auf der einen Seite die relevanten Informationen hier einfließen lassen können, also in Richtung Compliance-Regularien, andere Standards, beispielsweise halt eben Grundschutzhandbuch, beziehungsweise möglicherweise eben auch unternehmensspezifische Regularien, beispielsweise Kundenrichtlinien. Die werden im Rahmen einer oder sogar verschiedener Ontologien halt in einem Repository abgelegt und daraus kann dann eben das Werkzeug zugreifen, um die vorliegenden Artefakte dann zu analysieren auf Einhaltung der Anforderungen, die sich aus diesen Regularien ergeben. Und Artefakte, hatte ich vorhin schon angesprochen, können eben sein, beispielsweise Prozessmodelle, textuelle Dokumente, textuelle Beschreibungen von Prozessen, Informationen, die man auf Basis von Interviews ermittelt hat, Logfiles oder Daten, die man durch Monitoring gewonnen hat. Und am Ende die Daten werden immer auch verwendet, mit den Regularien verglichen und auf der Basis bekommt man dann einen Compliance-Bericht am Ende. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, hier noch weitere Risikoanalyse-Werkzeuge anzuschließen. Gut, dann vielleicht auf die nächsten Folien kurzer Durchlauf von den verschiedenen Analysen, die man eben mit diesem Werkzeug jetzt durchführen kann. Zunächst mal, wie gesagt, auf der Architekturebene. Hier ist die Idee, dass man beispielsweise halt eben die Cloud-Infrastruktur im Rahmen eines Architekturmodells modellieren kann. In diesem Fall halt eben mit einem UML-Deployment-Diagramm, wo halt eben bestimmte Annotationen zu finden sind. Dazu haben wir eine Erweiterung der UML entwickelt, mit der man sicherheitsrelevante Informationen in einem UML-Modell annotieren kann. UML-Set heißt die Erweiterung. Und auf der Basis kann man eben auch Bedrohungsszenarien definieren. Das heißt also, die Szenarien, die man berücksichtigen möchte und hinsichtlich derer die Cloud halt eben trotzdem noch sicher sein muss. Das beispielsweise halt eben mögliche Zugriffe von potenziellen Angreifern auf Kommunikationsverbindungen oder auf einzelne Systemknoten. Und auf Basis dieser Architekturmodelle und der definierten Bedrohungsszenarien kann man dann mit dem Werkzeug eine automatische Analyse durchführen, daraufhin, ob diese Architektur jetzt hinreichend gegenüber diesen Bedrohungsszenarien abgesichert ist. Dann weiter Punkt, Jetzt, gut, eben gerade war im Prinzip Modellierung, da kann man sich immer fragen, okay, wie nah ist jetzt das Modell an der Realität dran? Deswegen gibt es noch eine weitere Komponente, mit der ich die Realität auch eben tatsächlich konkret abfragen kann. Wir haben also eine Werkzeugkomponente entwickelt, mit der man eine gegebene Cloud, bei einer gegebenen Cloud abfragen kann, welche Software da tatsächlich zum Einsatz kommt, beispielsweise halt eben um die, welche Betriebssysteme im Einsatz sind, um die halt Betriebssysteme für die einzelnen Cloud-Knoten zu realisieren. Und mit, auf Basis dieser Informationen macht das Werkzeug dann einen Abgleich mit relevanten Exploit-Datenbanken. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Standards, in denen halt eben Schwachstellen in den verschiedenen Versionen der eingesetzten Software abgefragt werden können. Die halt eben auch mit Bewertungen verbunden sind, je nachdem welchen Grad der Schwachstelle halt eben jeweils vorliegt. Weil man ja im Allgemeinen leider nicht davon ausgehen kann, dass die eingesetzte Software eben völlig frei von Schwachstellen ist, sondern realistischerweise ist es ja so, dass die eingesetzten Versionen schon noch die eine oder andere Schwachstelle haben, hoffentlich nicht allzu schwerwiegend. Aber auf die Weise kann man sich mit diesem Werkzeug-Plugin erstmal einen Überblick verschaffen, wie eben das Cloud-Angebot an der Stelle aufgestellt ist. Dann auf Basis dieser Informationen, also zum einen des Architekturmodells und zum anderen der aus der Cloud selber extrahierten Informationen, kann man dann tatsächlich eben mit dem Werkzeug eine Risikoanalyse durchführen, die halt eben die Informationen aggregiert, die ich auf den letzten beiden Folien erwähnt habe, und dann halt eben verschiedene Risikoszenarien daraus generiert und jeweils eine Einschätzung trifft, wie hoch die Risikowahrscheinlichkeiten sind und wie hoch das Schadenspotenzial ist, um auf der Basis halt eben einschätzen zu können, ob es Risiken gibt, die deren Kombination aus Risikowahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial eben zu schwerwiegend ist, als dass man mit denen erleben könnte und wo man halt eben was unternehmen muss. Gut, soweit halt eben zur Architekturebene. Dann zweiter Teil der Analysen, die das Werkzeug durchführen kann, ist eben geschäftsprozessbasierte Analysen. Da gibt es prinzipiell halt eben zwei Ansätze. Zum einen halt hier von Aussicht der Geschäftsprozessbeschreibung, entweder eine textuelle Beschreibung oder eben sogar ein Geschäftsprozessmodell. Auf der Basis kann man halt eben Analysen durchführen. Und von der anderen Seite, wie schon erwähnt, die Event-Logs, das heißt also die Daten, die bei der Ausführung des Geschäftsprozesses erzeugt werden, die kann man zum einen direkt auf Einhaltung von Compliance-Anforderungen überprüfen und man kann auch versuchen, aus den Event-Logs zu Geschäftsprozessmodellen zu kommen, die man anschließend dann auch analysieren kann. Das ist natürlich dann interessant, insbesondere wenn keine manuell erstellten Geschäftsprozessmodelle vorliegen, weil es eben vielleicht zu aufwendig oder zu kostenintensiv gesehen wird, diese Modelle zu erstellen. Dann kann man halt eben versuchen, aus den Event-Logs diese Modelle durch Process Mining teilautomatisiert zu extrahieren. Das funktioniert nicht immer ideal, weil es teilweise natürlich eine große Lücke ist, die überbrückt werden muss zwischen sehr Low-Level-Log-Daten und Geschäftsprozessmodellen, die natürlich eigentlich idealerweise eher abstrakt sein sollten. Deswegen, weil das halt nicht immer so ideal funktioniert, gibt es eben auch die Möglichkeit, da die Analyse direkt auf den Log-Daten durchzuführen. Gut, das sind zwei prinzipiellen Ansätze und darauf möchte ich auf den nächsten Folien noch kurz eingehen. Also zunächst mal, wie gesagt, Geschäftsprozessdokumentation in vielen Fällen in textueller Form. Ist es so, dass wir ein Werkzeug entwickelt haben, mit der man die textuelle Beschreibung vergleichen kann auf der Textbasis mit relevanten Regularien und Standards, um auf der Basis die Teile der Dokumentation zu identifizieren, die eben besonders sicherheits- oder compliance-relevant sind. Das ist dann noch keine automatische Analyse natürlich, aber es erleichtert halt eben die manuelle Analyse insofern, als man die normalerweise sehr komplexe Dokumentation halt nicht völlig durchkämmen muss, um Sicherheitsfachstellen zu finden, sondern man kann gezielt an die Stellen geführt werden, wo man eben genauer hinschauen muss. Dann, gut, ja. Genau, also im Prinzip ist es halt zunächst mal eine textbasierte Suche, also auf Basis von auftauchenden Worten. Das ist natürlich nicht perfekt im Sinne, dass wir natürlich nach wie vor kein vollautomatisiertes Textverständnis haben. Da warten wir immer noch auf die Computerlinguistik, dass sie das mal irgendwann hinbekommen. Wir sind selber natürlich auch keine Computerlinguisten, wir können dann nur die Ansätze einsetzen, die heutzutage vorhanden sind, und das ist eben nach wie vor noch relativ rudimentär. Also man kann da versuchen, nach Stichworten zu suchen, genauso wie man halt eben eine Suchmaschine verwendet im Internet, daher kennt man das eigentlich auch, und das ist natürlich nicht hundertprozentig präzise, das heißt, es kann schon passieren, dass man dadurch nicht alle Stellen findet, oder es kann passieren, dass man Stellen findet, die wo aber sozusagen ein False Positive ist, das heißt also, wo nicht wirklich etwas Compliance-Relevantes erwähnt ist, sondern nur ein Wort, das eben zwei Bedeutungen hat beispielsweise, und da kommt man eben auch nicht so ganz raus. Also da, weiter? Ich denke
auch von der Anthropologie
her, so die Genau, richtig. Mhm. Ja. Genau, also wir verwenden Werkzeuge beispielsweise eben für die Verarbeitung der Ontologien, da komme ich später auch nochmal ganz dazu, glaube ich, wenn ich noch die Zeit habe, für die Textanalyse selber, da verwenden wir auch Werkzeuge, also beispielsweise sind das Werkzeuge, wie man sie auch in Spam-Filtern einsetzt, also Base Filter beispielsweise, mit denen man halt eben bestimmte Texte halt eben gezielt finden kann. Also im Prinzip so ähnliches Prinzip wie bei Spamfilter, die auch versuchen eben bestimmte Texte zu identifizieren. Okay, soweit dazu. Ich glaube aus Zeitgründen, muss ich jetzt ein paar Folien rüberblättern, habe ich aber im Prinzip auch gerade schon gesagt. Aber wenn es dazu Fragen gibt, kann ich natürlich gerne auch in der Pause nachher noch mehr dazu sagen. Aber der zweite Punkt eben auf der Ebene von Geschäftsprozessmodellen ist noch, dass man schon auch versuchen kann, einen Schritt weiter zu gehen, also jetzt nicht einfach nur die relevanten Stellen in der Dokumentation zu finden, sondern auch wirklich versuchen, eine automatisierte Analyse durchzuführen, die feststellt, ob Anforderungen eingehalten werden. Dafür braucht man aber dann tatsächlich eben ein Geschäftsprozessmodell, weil man auf Basis des reinen Textes da halt in solche Analysen durchführen kann. Aber wenn man ein solches Geschäftsprozessmodell gegeben hat, dann kann man zumindest einzelne Anforderungen tatsächlich auch jetzt automatisch mit dem Werkzeug überprüfen. Beispielsweise Vier-Augen-Prinzip, wo halt eben gefordert wird, dass im Rahmen eines Geschäftsprozesses beispielsweise eben zwei Mitarbeiter des Unternehmens an dem Geschäftsprozess beteiligt sein müssen und der Geschäftsprozess auch erst dann abgeschlossen ist, wenn zwei Mitarbeiter daran beteiligt waren. Das ist eine Eigenschaft, die ich tatsächlich auf Basis eines solchen Geschäftsprozessmodells automatisch analysieren kann. Hier unten sieht man kurz eine Formalisierung in Logik, die wir halt im Rahmen des Werkzeuges machen mussten, um diese Analyse durchführen zu können. Die muss natürlich der Nutzer nicht verstehen können, sondern das ist sozusagen hart gecodet im Werkzeug, aber eben hier nur zur Veranschaulichung, wie der Ansatzprozess funktioniert. Gut, wir kommen auch schon bald lang zum Ende. Also ganz kurz noch eine Anmerkung zum Thema Datenerhebung aus Drittsystemen. Insbesondere halt eben jetzt das Thema Einbindung von Logdaten. Hier auch noch mal eine Folie dazu, jetzt aus Zeitgründen. Auch da wieder Beispiel für Augenprinzip. Ich hatte ja gesagt, man kann zum einen halt versuchen, aus den Logdaten zu Geschäftsprozessmodellen zu kommen durch Business Process Mining. Das funktioniert teilweise, teilweise ist es aber auch sehr schwierig. Und da, wo es nicht funktioniert, kann man aber tatsächlich eben auch teilweise diese Anforderungen direkt auf der Basis der Logdaten ebenfalls überprüfen. Hier wieder am Beispiel für Augenprinzip. Hier kann man tatsächlich auch sehen, dass Anja Ausführung dieses Geschäftsprozesses, der jetzt hier sich in Logdaten niedergeschlagen hat, tatsächlich an der Stelle eben auch bei User beteiligt waren. Also insofern kann man das da, dieses Prinzip jetzt hier eben auch direkt auf Basis der Logdaten überprüfen. Gut, dann kommen wir, glaube ich, mit der Zeit soweit zum Ende. Ganz kurz noch zwei, drei Folien zu Erfahrungen, die wir halt eben mit den Ansätzen jetzt gemacht haben. Zum einen Anmerkung dazu, wir als Fraunhofer Institut sind natürlich auch sehr interessiert daran, die Ansätze und Werkzeuge, die wir im Rahmen von solchen Forschungsprojekten erarbeiten, auch wirklich in der Praxis einzusetzen. Also falls es daran von Ihrer Seite Interesse gibt, ja, sprechen Sie mich bitte darauf an. Und es gibt auch die Möglichkeit, teilweise als Pilotkunde an öffentlich geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu beteiligen, um da halt eben gleich als Erster dabei zu sein, wenn halt eben die neuen Ansätze und Werkzeuge im Rahmen des Projektes validiert werden. Und ja, insbesondere sogar auch mit finanzieller Unterstützung seitens des Projektträgers, was auch interessant sein kann. Auch weiter zu Erfahrungen. Wir haben tatsächlich diese Ansätze auch in einer Reihe von Anwendungsprojekten eingesetzt. Aus Zeitgründen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber wenn Sie die eine oder andere Anwendung interessiert, dann kann ich da gerne in der Pause gleich noch mehr drüber erzählen. Teilweise sind das Analysen, die auch noch nicht unbedingt cloud-spezifisch sind. Wie gesagt, viele der Probleme, die man da hat, die sind ja nicht nur in Cloud zu finden, aber eben aktuell sind wir eben auch dabei, jetzt eben wirklich auch die Ansätze auf den Cloud-Bereich zu entwickeln. Gut, ja, damit sind wir mit der Zeit um. Das werde ich nur noch mal kurz sehen zur Zusammenfassung. Das haben wir halt im Rahmen dieses Vortrags uns näher angeschaut. Nochmal herzlichen Dank für Ihr Interesse und gibt es noch weitere Fragen? Ich hatte glaube ich vorhin eine Folie, wo ich vorgestellt habe, an welchen wir arbeiten. Das sind die Regularien, an denen wir arbeiten und die wir halt eben jetzt überführen in Ontologien und die auch im Werkzeug dann eben eingesetzt werden. Genau, das ist natürlich sehr erweiterbar auch geplant, ist ja auch ein Open Source Werkzeug. Da gibt es auch durchaus die Möglichkeit, das Werkzeug selber natürlich zu erweitern und eben auch da weitere Regularien einzubinden in Form von Ontologien. Weitere Fragen? Okay, dafür sind wir auch sozusagen fertig für die Kaffeepause. Nochmal vielen Dank für das Interesse und ja. Ich beantworte gerne noch weitere Fragen über den Kaffee.